Ich habe sehr viele Jahre unterschiedliche Menschen in ihrer inneren Aufstellung begleitet und ich habe Menschen gesehen mit geklärten Identitäten und mit ungeklärten Identitäten und ganz ehrlich, meistens viel, viel mehr Menschen, die ihre eigene innere Identität nicht geklärt haben. Und ich habe gesehen, was das mit dem System macht, was das mit den Unternehmen macht. Und das war eigentlich das Material. Und dann habe ich angefangen zu sammeln. Ich habe die groben Geschichten im Vorfeld zusammengetragen, meine eigenen Erfahrungen, die Geschichten der Frauen, die ich begleiten durfte. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Die Geschichten sind zu mir gekommen. Ich habe sie nicht gesucht. Ich saß da, ich war in meinen Kapiteln drin. Und dann war das, was dahin gehörte, einfach da. Kapitel für Kapitel. Es hat sich für mich ergeben. Und ich muss ehrlich sagen, das Schreiben war eines der schönsten Tätigkeiten, die ich je gemacht habe. Wandel entfesseln. Für Frauen, die gut funktionieren und sich aber fragen, ob das wirklich alles ist. Ich bin Eva Zweidorf und hier geht es um Führung, die von innen kommt. Ich habe das immer wieder gehört. Eva, warum schreibst du kein Buch? Von Klientinnen, von Kolleginnen, von Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, immer wieder im gleichen Ton, so ein bisschen beiläufig, so als wäre es das Naheliegendste der Welt. Und das ist das Interessante daran, die anderen haben mir das Naheliegendste der Welt für mich zugetraut, ich mir selber nicht. Ich habe auch nicht genickt, wenn sie das gesagt haben. Ich habe eher so abgewogen. Ich habe gedacht, ja, könnte ich ja mal machen, irgendwann und vielleicht. Aber ich habe es nicht in Angriff genommen. Und der Grund war nicht Zeit. Und der Grund war auch nicht, ich kann das nicht. Der Grund war eher, dass ich innerlich kein Ja hatte. Also kein absolutes Ja, kein klares, sondern eher so nur, naja, könnte man mal machen. Und das ging wirklich über Jahre so. Und heute erzähle ich dir, warum ich es so lange nicht gemacht habe und was passieren musste, damit ich es dann doch getan habe. Denn das ist eigentlich die Geschichte. Die Geschichte, was ich erst sehen musste, bevor ich überhaupt schreiben konnte. Und der Grund, warum die Leute das überhaupt gesagt haben, dass ich ein Buch schreiben konnte, war eigentlich so ein bisschen nachvollziehbar. Ich hatte über Jahre Workbooks geschrieben, also für ganz unterschiedliche Programme, zeitweise sogar auch monatlich. Und das war nicht nur eine kurze Abhandlung, sondern ich habe mir wirklich große Themen genommen und mich tief damit auseinandergesetzt. Und es waren Themen, die sozusagen die Komplexität in den Unternehmen betrafen. Und sie hatten immer drei Blickwinkel. Einmal ging es darum, dass ich einen Blick auf mich selbst werfe. Also wie gehe ich mit den Themen der Komplexität um? Und ich habe mir immer ein Thema ausgesucht. Und es ging um den Blick auf die Gemeinschaft im Unternehmen. Und es ging um den Blick in die Zukunft. Und ganz ehrlich, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich habe mich da wirklich reingeschraubt, weil ich sowas liebe. Und viele haben diese Workbooks wirklich auch als sehr wertvoll erlebt. Und sie haben damit gearbeitet, sie haben das selber für sich im Alltag genutzt, für ihre eigene Entwicklung, aber eben auch für die Entwicklung der Teams, also wenn es darum geht, die Zusammenarbeit vielleicht weiterzuentwickeln. Und dann kam eben immer wieder der Satz, naja, Eva, wenn du fast monatlich ein Workbook schreibst, dann kannst du doch eigentlich auch ein Buch schreiben. Und irgendwann hatte ich sogar die Idee. Okay, dann baue ich aus den Workbooks ein Buch. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Grundlage und es ist ja auch schon da. Da muss ich ja das alles eigentlich nur zusammensetzen. Und das hat sich aber nicht richtig angefühlt. Und ich sage das ganz bewusst so, bei mir fühlt sich etwas nie falsch an. Vielleicht kennst du das. Es fühlt sich nicht richtig an und das ist ein Unterschied. Falsch, das könnte ich benennen. Nicht richtig, das kann ich nur spüren. Und ich konnte es damals nicht mal begründen, warum ich das jetzt so nicht mache. Ich habe nur gemerkt, das wäre ja ein Buch, das etwas darstellt, das etwas erklärt, das jemand liest und sagt, ah ja, interessant. Und da war die Frage, wollte ich ein Buch schreiben, bei dem jemand sagt, interessant? Nein, wollte ich nicht. Ich wollte ein Buch schreiben, das aus meinem Inneren kommt, das jemanden berührt, das irgendwie näher dran ist und das nicht vor der Leserin steht und ihr irgendetwas erklärt. Und das konnte ich damals noch nicht so benennen, weil mir noch etwas fehlte. Und so ist das ja ganz oft. Es muss erst so einen inneren Klick machen, bevor man sich so wirklich etwas zutraut. Und so war es bei mir eben auch. Und wenn ich dir die Geschichte jetzt erzähle, muss ich weiter zurückgehen, es wird eine größere Geschichte, in einer Zeit, in der ich noch angestellte Führungskraft war. Ich bin ja auch heute Führungskraft von meinem kleinen Team, aber damals war ich angestellt und das war ein ganz anderer Kontext. Und ich habe damals mehrere Geschäftsstellen gleichzeitig betreut und geführt und ich bin also von Geschäftsstelle zu Geschäftsstelle gefahren, dazwischen auch noch Besuche in der Hauptverwaltung, wieder zurück. Es gab viel zu tun, ich hatte viel Verantwortung und an einem dieser Tage, ich war in die Hauptverwaltung, es war mal wieder viel los, es musste wieder viel fertig werden, es kamen noch Termine dazu. Das war irgendwie alles gleichzeitig und ich war an diesen Tagen irgendwie im Hamsterrad, im Machen, im Tun, im Sicherstellen, im Abarbeiten. Und weißt du, was das Verrückte ist? In diesem ständigen Aktionismus und vielleicht kennst du das, in diesem Tun und Machen, da fand ich mich damals richtig gut. Ich habe mich darin bestätigt gefühlt und vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag. Aber ich war eigentlich innerlich längst leer, aber das habe ich gar nicht gespürt. Das war für mich gar keine Kategorie. Innere Leere war kein Zustand, den ich kannte. Ich kannte erledigt oder nicht erledigt. Ich habe meine eigenen Prägungen mitgebracht, so wie wir das alle tun. Und ich bin sehr leistungsorientiert aufgewachsen, also mehr Leistungen, Erwartungen erfüllen, was ja an sich nichts Schlechtes ist. Nur, wenn man das übertreibt, dann überfordert man irgendwann sein System, also seinen ganzen Organismus, seinen ganzen Körper. Und mit System meine ich, wie ich das eben gesagt habe, die eigene Gesundheit. Aber das habe ich damals überhaupt nicht so gesehen. Ich habe das zweigeteilt. Und vielleicht kannst du das ein bisschen nachvollziehen. Auf der einen Seite ging es darum, Leistung zu bringen, mit dem Verstand, mit dem Kopf, mit der Intelligenz, mit meinen Kompetenzen und Fähigkeiten, mit allem, was ich kann. Und auf der anderen Seite gab es den Körper, der funktionierte oder er funktionierte nicht. Also für mich zwei getrennte Sachen. Und so habe ich das jahrelang gesehen, nicht bewusst gesehen, aber ich habe danach gehandelt. Und dann fahre ich also an diesem Tag von der Hauptverwaltung zurück nach Hause und ich hatte damals ein Auto mit Schaltung, also keine Automatik und ich will schalten, Gas geben und auf einmal merke ich, dass mein Bein, also mein Fuß, gar nicht mehr reagierte. Er funktionierte einfach nicht. Ich sitze da, ich will den Fuß bewegen auf das Pedal und da ist nichts. Und ich sitze in dem Auto und denke, was ist das denn jetzt? Ich konnte das damals nicht einordnen. Für mich gab es ja nur 2, 3 Krankheiten. Erkältung, Magen-Darm und ansonsten hatte man zu funktionieren. Ich habe mir dann tatsächlich eine Auszeit genommen, weil es auch einfach gar nicht ging. 3 Tage, du hörst richtig. Und ich fand mich in diesem Zustand in den 3 Tagen furchtbar. Nicht, weil es mir schlecht ging, sondern weil ich nicht wusste, was ich habe. Ich hatte keine Erkältung. Ich hatte keinen Magen und Darm. Ich hatte nichts, was ich hätte benennen können. Und deshalb war ich mir selbst suspekt. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich lag im Bett und habe mich schlecht gefühlt, dass ich im Bett lag. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Erst Jahre später habe ich erfahren, was das war. Eine Nervenentzündung. Mein Verstand war völlig überfordert und hat es weitergegeben an den Körper. Aber damals habe ich das nicht verbunden, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn mein Körper sich gemeldet hat, habe ich gedacht, naja, ich sitze vielleicht schlecht oder ich brauche mal ein neues Sitzkissen oder ich muss mir mal mehr Pause gönnen. Also das war ja auch immer mal so ein Spruch, damit ich, der Hintergrund im Kopf, obwohl ich das nicht laut gesagt habe, damit ich wieder leistungsfähig bin. Merkst du das? Sogar die Pause habe ich noch in den Dienst der Leistung gestellt. Die Pause war kein Zurückkommen zu mir. Die Pause war Wartung bei mir. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was mein Körper eigentlich braucht. Ich habe ihn behandelt wie ein Gerät, das man instand hält, damit er es weiterläuft. Und das ist der Satz, den ich so spät erst begriffen habe. Es hängt alles zusammen. Und es kann gar nicht anders sein. Wir sind ja keine getrennte Wesen. Wir sind ja nicht erst Kopf und dann kommt ein Schnitt und dann kommt der Körper. Körper und Geist gehören zusammen. Und das ist auch keine schöne Idee. Das ist einfach so. Nur ich habe jahrelang so getan, als wär's nicht so. Und vielleicht noch eine ganz andere Geschichte, weil ich sitze irgendwann einer anderen Frau gegenüber und ich sehe im Grunde genommen eigentlich dasselbe, was ich damals auch gedacht habe. Ich habe eine Klientin begleitet, sie war Leiterin einer Abteilung, 25 Mitarbeiter und 3 Teamleiter, die sie noch hatte. Und sie hat von ihrer Erschöpfung erzählt, aber erst spät. Erst, als ich wirklich nachgebohrt habe, als ich den Raum immer weiter aufgemacht habe. Dann hat sie irgendwann für sich zugegeben, ja, sie ist oft am Limit. Und im selben Atemzug hat sie gesagt, aber sie ist eben die Einzige, die das halten kann. Sie sieht so vieles, was die Mitarbeiter nicht sehen, und das müsste doch aber gesehen werden. Und deswegen ist sie eben ganz, ganz oft mittendrin. Wir haben klar dann über Befähigung gesprochen, was man ja so macht, über Delegation, über all das, was man da vielleicht auch tun kann. Aber ganz ehrlich, das war nicht der Punkt. Der Punkt kam an einer ganz anderen Stelle. Ich habe sie irgendwann etwas gefragt, und zwar eine ganz einfache Frage. Hast du eigentlich Einfluss auf deine Gedanken? Gibt es Momente, in denen du keine Gedanken hast? Und sie hat gesagt, nein, das gibt's nicht. Nicht selten, nicht, dass das schwierig ist und nicht, dass sie das erst üben müsste. Sie hat gesagt, nein, das gibt es nicht. Sie hat sich die Möglichkeit gar nicht zugestanden, weil sie es nie gelernt hat. Sie hat gelernt, Leistung zu erbringen. Sie kam aus dem Leistungssport, muss ich noch dazu sagen. Da war also noch eine körperliche Konditionierung, die sich im Kopf verhärtet hat. Und das Ergebnis war, sie war nur noch oben, nur noch im Kopf. Und ihr Körper, den hat sie ausgeblendet. Und jetzt kommt das, was mich daran wirklich nicht mehr losgelassen hat. Sie hat nicht nur sich selbst überfordert, sie hat mit derselben Überforderung ständig auch ihr Umfeld überfordert. Ihre Mitarbeiter, ihre Teamleiter, alle. Und sie war unzufrieden mit sich und mit ihrem Umfeld. Und sie hat das so beschrieben, als würde das Umfeld sie einfach nicht verstehen. Dabei hatte sie überhaupt keine Luft, das Umfeld anders zu sehen oder sich anders zu sehen. Sie ist gar nicht an sich herangekommen. Und das ist der Kern. Wenn ich mich selbst nicht anders sehen kann, wenn ich mich selbst nicht wahrnehmen kann, dann kann ich auch niemand anderen anders sehen oder auch anders wahrnehmen. Und dann führe ich Menschen mit einem Blick, der gar nicht mehr offen ist, sondern der sehr, sehr verengt ist. Und da kommt jetzt etwas dazu, das ich über mich selbst erst viel später verstanden habe. Ich nenne das mal, ich habe eine Gabe, was mir sehr gut gelingt, ich sehe Systeme. Ich erkenne, wie sie in Wechselbeziehungen funktionieren. ich erkenne, welche Wechselbeziehungen überhaupt im System liegen. Ich kann sozusagen von oben drauf schauen, aus einer Metasicht und sehen, was wirkt hier eigentlich auf was. Und das kann ich gut. Aber ich habe gelernt, ich kann das nur unter einer Bedingung. Ich brauche dafür Ruhe. Und ich brauche eine Rückkehr zu mir selbst. Ohne das komme ich nicht an diese eigentlich wundervolle Möglichkeit und dieses wundervolle Potenzial ran. Und genau das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich war ja permanent im Feld, im Mikrofeld. Ich war ja mitten im System drinne. Ich bin von Termin zu Termin gefahren, von Geschäftsstelle zu Geschäftsstelle, von Aufgabe zu Aufgabe. Und wer mittendrin steht, der kann das System nicht sehen. Das geht gar nicht. Und das ist dann auch keine Willensfrage mehr. Ich hatte also die Fähigkeit und konnte sie aus meinem eigenen Leben überhaupt nicht anwenden. Ich habe Systeme in Unternehmen gesehen, aber das System, in dem ich selbst gestanden habe, habe ich nicht gesehen. Ich habe mein eigenes System nicht wahrnehmen können. Und erst über die Jahre, über viele Erfahrungen, über viele Auseinandersetzungen mit mir selbst, habe ich mir diesen Blick zurückgeholt, der eigentlich in mir angelegt ist, und ihn geschärft. Und genau diesen Blick wollte ich in dieses Buch reingeben. Und was sieht man, wenn man so schaut? Man sieht Folgendes. Wir gehen jeden Tag in unseren Alltag, wir gehen jeden Tag in unser Unternehmen, wir gehen jeden Tag in unsere Teams. Und wir bringen etwas mit, und zwar unsere eigenen Glaubenssätze, unsere Denkmuster, unsere Prägungen. Das, was uns geformt hat, lange bevor wir irgendeinen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Weil ich dir jetzt gerne diese Wechselwirkung darstellen möchte. Und zwar einmal sind wir das ja. Und jetzt schauen wir mal auf das Unternehmen. Das hat ja auch Prägung, auch seine Konditionierung. Und zwar seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten. Und dann treffen deine Konditionierung und die Konditionierung des Systems beide aufeinander. Und was dann passiert, ist selten neutral. Ganz im Gegenteil, manchmal verstärken sie sich sogar gegenseitig und nicht immer zum Guten. Meine Leistungsprägung trifft auf ein System, das Leistung belohnt. Und was passiert? Ich werde bestätigt, immer wieder bestätigt, und die Prägungen, die ich ja schon mitbringe, wird tiefer statt loser. Das System sagt mir nicht, hör auf, das System sagt mir weiter. Genauso, gut gemacht. Und dann denken wir, wir sind einfach erschöpft, wir denken, es ist eben gerade zu viel, aber das ist nicht zu viel. Das ist eine Wechselwirkung. Zwei Konditionierungen, die sich nicht ergänzen, sondern gegenseitig hochschaukeln. Und ich finde es heute wirklich erstaunlich, wie wenig Gedanken wir uns darüber machen. Wir gehen jeden Tag rein in das Unternehmen, in das Leben, in den Alltag und fragen uns nie, wie gebe ich mich eigentlich mit meinen Mustern in dieses System hinein? Und was machen die Muster dieses Systems, also des Unternehmens, mit mir? Und ich habe das über viele Jahre nicht gesehen. Ich habe es beobachtet, wahrgenommen als Führungskraft in Unternehmen und später bei den Frauen, die ich begleitet habe. Und jetzt kommt eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Warum habe ich das eigentlich für Frauen geschrieben? Und das ist eine sehr berechtigte Frage, denn was ich beschreibe, die Prägung, die Konditionierung, die Wechselwirkung mit dem System, das betrifft ja erstmal alle. Und trotzdem gibt es einen Grund. Und der kommt aus meiner Arbeit. Ich arbeite seit vielen Jahren in der kulturellen Entwicklung. Also ich begleite Unternehmen darin, seit vielen Jahren ihre eigene Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. Und das ist auch noch ein Geschäftsmodell, was wir immer noch bis heute machen. Und in dieser Arbeit geht es genau darum, um Denkmuster, um Prägungen, um das, was ein Unternehmen im Innersten steuert, ohne dass es irgendwo aufgeschrieben steht. Und was mir dabei immer wieder aufgefallen ist, die Fähigkeit, sich mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen und dabei gleichzeitig auch die kulturellen Muster zu sehen, die ist bei Frauen, wenn sie denn überhaupt ausgebildet ist, ist sie bei Frauen stärker verankert. Ich will damit Männer überhaupt nicht ausschließen. Es gibt Männer, die haben dieses Feingefühl auch. Die haben diese Bewusstheit, so wie ich es immer sage. Die haben diese Klarheit. Aber bei Frauen, wenn sie denn mal losgehen, ist es deutlich häufiger ausgeprägt und sie haben in diesem Feld auch mehr Neugier. Sicherlich nicht bei allen Frauen, je nachdem, wie stark jemand konditioniert ist. Vielleicht hat sie es auch verlernt, wirklich zu sehen. Aber die Fähigkeit ist da. Sie ist nicht weg. Sie ist maximal verschüttet. Und deshalb habe ich es für sie geschrieben. Und jetzt vielleicht noch etwas zur Struktur des Buches. Würde ich vielleicht auch noch erzählen. Das wird dich vielleicht überraschen. Der Titel des Buches stand eigentlich ziemlich am Anfang. Oftmals ist es ja so, man schreibt ja manchmal Bücher und holt sich dann den Titel oder überlegt sich dann den Titel. Aber bei mir stand der Titel ziemlich am Anfang. Ungezähmt führen, Female Leadership in bewegten Zeiten. Und dann kam für mich die Frage, wenn das Ziel oder sage ich mal, wenn das, was ich gerne rüberbringen will, ungezähmt ist, dann muss ich ja erstmal erklären, was gezähmt bedeutet. Und vor allem, wie kommt man von dem einen zum anderen? Und das war das Beste, was ich beitragen konnte. Nicht die Definition, also ich wollte nicht einfach eine Definition über gezähmt, entfesseln oder ungezähmt schreiben, sondern den Weg. Und daraus sind dann drei Teile geworden. Das war erstmal so eine erste Strukturentscheidung. Und der erste Teil heißt ja gezähmt. Und da geht es darum, wie sind wir eigentlich unterwegs und woher kommt die Zähmung? Was bringen wir mit? Was habe ich mitgebracht? Also die Leistungsprägung, die Erwartungen erfüllen, das Funktionieren. Und was erleben wir an Konditionierung im Unternehmen, die genau das nochmal verstärken? Also, wie wir selbst gezähmt sind und wie wir gleichzeitig durch das System gezähmt sind, denn das ist ja doppelt. Und dieses doppelt ist eigentlich ganz wichtig, weil das eben nicht zwei Dinge nebeneinander sind. Das eine bestätigt das andere. Meine Prägung sagt, erfüll die Erwartung, das System sagt genau, erfüll die Erwartung. Und wenn beide dasselbe sagen, dann klingt das nicht mehr wie eine Prägung, dann klingt das wie Wahrheit. Und genau deshalb ist es so schwer zu sehen, weil es sich nie wie Zwang anfühlt. Es fühlt sich an wie, so ist es eben, so muss es sein. Und der zweite Teil des Buches heißt Entfesseln. Und da liegt ein ganz großes Missverständnis. Wir denken bei Entfesseln immer, wir müssen mehr wissen, wir müssen mehr verstehen, wir müssen tiefer durchdringen, noch ein Konzept, noch ein Modell, noch ein Buch, damit wir uns entfesseln können. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, mehr zu wissen. Es geht darum, anders wahrzunehmen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Anders wahrnehmen heißt, das System aus einer anderen Perspektive betrachten und die Wechselwirkungen erkennen. Die Wechselwirkung zwischen meinem eigenen System, also meinem Denken, meinen Emotionen, meinem Körper und so weiter und dem System des Unternehmens, der Zusammenarbeit, den Anforderungen, der Strategie und was es da alles gibt. Und die Wechselwirkung in mir selbst zwischen Verstand, Herz und Bauch, zwischen Geist und Körper, es geht also nicht darum, mehr zu denken. Es geht darum, ganzheitlicher zu werden, sage ich mal. Nicht linear, sondern dass wir eher aus der Vielfalt heraus schöpfen, aus den Perspektiven heraus, aus den Wechselwirkungen. Und wenn man das nicht versteht, also wenn man immer nach dem Einfachen, nach dem Einen sucht, dann versteht man eigentlich gar nicht, worum es eigentlich geht. Und das ist die unbequeme Stelle bei Entfesseln, weil wir so sehr darauf trainiert sind, gerade wenn wir führen, das Verstehen reicht. Wir lesen ein Buch, wir verstehen etwas und wir nicken innerlich dazu. Und dann ändert sich nichts. Und wir fragen uns, warum eigentlich? Ich hab's doch verstanden. Ja, du hast es verstanden. Aber Verstehen verändert nichts. Und ich finde das so spannend, gerade in den ganzen Change-Prozessen, in den ganzen Veränderungen. Ganz ehrlich, erst wenn wir es spüren, die Erschöpfung, das Ausgelaugtsein, die Leere, erst dann sind wir überhaupt bereit, etwas zu verändern. Emotional und damit auch körperlich, erst dann kann ich es mit Überzeugung rüberbringen, mit Leidenschaft und so, dass es Menschen wirklich mitnimmt. Und deshalb ist es kein Nebensatz, wenn ich sage, der Körper führt mit. Der Körper ist nicht das Anhängsel des Verstandes. Er ist der Ort, an dem sichtbar wird, ob ich das, was ich sage, auch wirklich meine. Und das nehmen ganz, ganz viele nicht wahr. Es wird immer noch heute ausschließlich über den Verstand geführt. Und ganz ehrlich, das Körperliche oder auch die ganze emotionale Situation, die läuft ja mit, aber sie wird gar nicht wahrgenommen und es wird überhaupt nicht die Wechselbeziehung erkannt. Und deswegen gibt es einen dritten Teil und der heißt Ungezähmt. Und da wollte ich zeigen, wie das gelingen kann. Und ganz ehrlich, dass das gelingt, ist nicht laut. Viele denken ja, ich brauche mehr Präsenz, ich muss lauter werden, ich muss mehr Raum einnehmen, ich muss stärker auftreten. Und jetzt pass auf, weil das wichtig ist. Präsenz ist relevant, absolut, aber Präsenz muss nicht laut sein. Es gibt eine ganz andere Präsenz. Und ich sage immer eine Präsenz des Haltens der Komplexität und eine Präsenz der Weite gegenüber der Vielfalt, die uns heute entgegenschlägt und auch der Komplexität. Eine innere Präsenz, die nichts beweisen muss und trotzdem den ganzen Raum verändert. Und mich hatte den Tag wer gefragt und er hat gesagt, ja, aber soll ich den Weg wirklich gehen und warum soll ich den Weg gehen? Und dann habe ich doch noch ein Projekt und dann muss ich mich noch um mich kümmern und mich mit mir auseinandersetzen. Dafür habe ich doch gar keine Zeit. Die Problematik ist, dass du jetzt durch diese Abgrenzung so viel Energie verbrauchst, die du, wenn du diesen Weg gehst, diesen Weg der Ganzheitlichkeit, dass du viel mehr Energie zur Verfügung hast. Und dadurch ergibt sich eine viel größere Weite und eine viel größere Möglichkeit des Haltens, was dir entgegenschlägt. Und das ist eine andere Art des Wirkens. Es geht um ein erweitertes Bewusstsein für sich selbst und dieses erweiterte Bewusstsein für sich selbst hat dann unmittelbare Auswirkungen auch auf das Außen. Und das hat sehr viel mit der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität zu tun, mit der eigenen Entwicklung. Und wenn wir uns daran trauen, dann öffnet sich nach innen etwas, dann öffnet sich das gesamte System und dann kannst du auch auf dein Herz, auf deinen Bauch und auf deinen Verstand zurückgreifen. Herz, das sind ja oftmals unsere Emotionen. Bauch, das ist ja die Intuition und Verstand, den kennen wir alle sehr, sehr gut. Und wenn wir alle drei überhaupt wahrnehmen, also wir können die nicht einfach zuschalten, wir müssen sie ja erstmal wahrnehmen, wir müssen sie spüren. Erst dann können wir sie auch nutzen. Und erst dann gelingt Führung, die wirklich trägt und wirkt. Und ich will erklären, was ich damit meine, weil trägt ist ja oftmals so leicht dahingesagt. Die Führung, die trägt, heißt, sie trägt von innen. Das heißt, das Außen bewegt mich nicht mehr permanent. Das haut nicht permanent rein. Ich werde nicht mehr hin und her geschleudert von jeder Stimmung, jeder Erwartung, jedem Widerstand, weil ich innen geerdet bin, weil ich innen getragen bin, weil ich innen klar bin. Und das ist dann auch meine Führung. Das ist nicht nur mein Verstand, das ist ganz stark meine Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit endet nicht im Verstand. Die hat den ganzen Raum, auch dann, wenn wir ihn nicht nutzen. Es ist trotzdem da. Es ist nur aus der Vergangenheit heraus konditioniert und das bringt uns eben nicht weiter. Weil, und das ist mir wichtig, Klarheit kann nicht ausschließlich aus dem Verstand kommen. Präsenz kann nicht ausschließlich aus dem Verstand kommen. Offenheit kann nicht ausschließlich aus dem Verstand kommen. Und wenn wir das begreifen, dann können wir anfangen, ungezähmt zu führen. Und dann verändern wir nicht nur uns, sondern dann verändern wir das ganze System. Und das ist ja wundervoll. Und jetzt möchte ich dir noch was erzählen. Etwas, das ich selbst nicht erwartet hätte. Und zwar das Schreiben. Wie gesagt, am Anfang stand der Titel und mit dem war ich innerlich eigentlich klar. Aber genau da kommt die eigentliche Schwierigkeit. Denn über so einen Titel kann man unendlich viele Themen reinbringen. Der Titel eröffnet ja ein riesiges Feld. Und jetzt ging es darum, sich zu entscheiden. Und ich wollte etwas schreiben, das ich wirklich erlebt habe. Nicht recherchiert, nicht angelesen, sondern erlebt. Und ich habe so viele Konditionierungen in mir selbst erlebt, getragen, auseinandergesetzt. Gerade weil ich Unternehmen in ihrer kulturellen Weiterentwicklung begleitet, habe ich auch die unternehmerischen Konditionierungen gesehen. Und genau darum geht es ja, um Denkmuster und um Prägungen. Und ich habe sehr viele Jahre unterschiedliche Menschen in ihrer inneren Aufstellung begleitet. Und ich habe Menschen gesehen mit geklärten Identitäten und mit ungeklärten Identitäten. Und ganz ehrlich, meistens viel, viel mehr Menschen, die ihre eigene innere Identität nicht geklärt haben. Und ich habe gesehen, was das mit dem System macht, was das mit den Unternehmen macht. Und das war eigentlich das Material. Und dann habe ich angefangen zu sammeln. Ich habe die groben Geschichten im Vorfeld zusammengetragen, meine eigenen Erfahrungen, die Geschichten der Frauen, die ich begleiten durfte. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Die Geschichten sind zu mir gekommen. Ich habe sie nicht gesucht. Ich saß da, ich war in meinen Kapiteln drin. Und dann war das, was dahin gehörte, einfach da. Kapitel für Kapitel. Es hat sich für mich ergeben. Und ich muss ehrlich sagen, das Schreiben war eines der schönsten Tätigkeiten, die ich je gemacht habe. Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Freude macht. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Weil Schreiben dich zwingt, langsamer zu denken. Du steigst sozusagen nochmal ein in die eigene Erfahrung, in die eigene Geschichte und auch in die Geschichten der Frauen, mit denen du gearbeitet hast. Und du erlebst die Situation nicht nur nochmal, du fühlst sie sogar. Und das ist der Unterschied. Ich habe beim Schreiben Dinge gefühlt, die ich beim Erleben gar nicht gefühlt hatte, weil ich damals gar keine Zeit hatte zu fühlen. Ich war ja im Machen. Und dann sitzt du Jahre später da und schreibst über den Moment im Auto und merkst zum ersten Mal, wie sich das eigentlich angefühlt hat. Und das ist wirklich ein sehr seltenes Geschenk. Und deswegen ist das Buch in einer Leichtigkeit für mich entstanden, die ich nicht erwartet hätte. Es ist eigentlich wie ein Fluss entstanden. Jedes Mal, wenn ich mir Zeit genommen habe und ich habe sie mir genommen, das war kein Nebenbei, hatte ich vorher Vorfreude. Ich war präsent in diesem Schreiben. Total. Und wenn ich drin war, war das einfach der schönste Moment. Und deshalb hat es auch gar nicht so lange gedauert. Wenn ich die Vorarbeit rausrechne, die Recherchen, das Zusammentragen der eigenen Erfahrungen und vielleicht auch noch das Zusammentragen der Geschichten meiner Klienten, dann war das reine Schreiben 3,5 Monate. Also, ja, 3,5 Monate. Und die haben mir richtig Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf den Satz vom Anfang, Eva, warum schreibst du kein Buch? Weil damit habe ich ja angefangen, dann weiß ich heute, warum ich es so lange nicht gemacht habe. Ich hätte ein Buch schreiben können, das etwas erklärt hätte. Das hätte ich gekonnt. Und das hätte ich sogar richtig gut gekonnt. Aber ich hätte nicht das Buch schreiben können, das ich schreiben wollte. Weil ich selbst noch nicht gesehen habe, worüber ich schreiben wollte. Und das musste ich erst. Ich musste erst im Inneren erkennen, worüber ich schreiben wollte. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt. Und ich sage das nicht so dahin, das war Arbeit. Und teilweise sind genau diese Geschichten auch im Buch. Ich hätte dieses Buch nicht schreiben können, wenn ich diese Auseinandersetzung nicht geführt hätte. Ich musste erst sehen, dass mein Körper mir jahrelang etwas gesagt hat, was ich nicht hören wollte. Und ich musste diese Verbindung erst wieder lernen zwischen Kopf und Körper, zwischen Herz, Bauch und Verstand. Und das Verrückte ist, es ist gar nicht schwer. Was schwer ist, ist etwas anderes. Schwer ist, die eigenen Konditionierungen abzulegen oder dich zumindest damit auseinanderzusetzen. Schwer ist, bewusst einen anderen Weg zu gehen. Und schwer ist vor allem, diese Bewusstheit dann auch wirklich in den Alltag zu bringen. Nicht ins Seminar, nicht in die eine gute Stunde am Wochenende, in den Alltag, in den Dienstag um 14 Uhr. Da entscheidet sich das. Wir leben in einer bewegten Zeit, komplex, herausfordernd, unübersichtlich. Und wenn wir mit dem alten Blick draufschauen, auf unseren Alltag, auf unsere Führung und auf die Systeme und auf uns selbst, dann kommt nichts dabei raus. Dann bleiben wir statisch. Und was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir anfangen, diese Wechselwirkung zu sehen zwischen uns und dem System, zwischen dem, was wir mitbringen und dem, was uns entgegenkommt. Weil erst dann, wenn wir das verstehen, wirklich erst Wandel möglich wird. Für uns und dann natürlich auch für andere. Ja, das war die Geschichte, wie dieses Buch entstanden ist. Und vielleicht hast du es schon gelesen, vielleicht bist du jetzt neugierig geworden, dann findest du den Link in den Shownotes. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, deine Eva.